ARD.
Täglich grüßt das Murmeltier und donnerstags, da grüßt der Bankräuber. Wir sprechen heute über einen sehr selbstverliebten Kriminellen, einen Serientäter, der eben immer donnerstags zuschlägt und der auch nach seiner Festnahme die Hamburger Justiz sehr strapaziert. Er stellt so viele Anträge und reicht so viele Beschwerden ein, dass am Ende ganze Abteilungen nur noch mit ihm beschäftigt sind. Und im letzten Prozess, da sprengt er wirklich alle Grenzen.
Darf ein Angeklagter nerven? Darf er eine Zumutung sein? Und wie lange darf das sogenannte letzte Wort dauern, ehe jemandem das Mikrofon abgedreht wird? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich sitze bei allen spannenden Prozessen hinten mit im Saal.
Und mein Name ist Anna Rüther. Auch ich bin Journalistin und diesen Podcast, den könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Am besten tut ihr es in der ARD Audiothek. Da erscheint er nämlich immer zwei Wochen zuerst. Und Elke, du nimmst uns heute mit in die Hamburger Innenstadt, in eine Bank, genauer gesagt in eine Sparkasse. Da passiert am 29. Dezember 2011 genau das, was viele von uns vielleicht beim Bankbesuch irgendwo so hinten im Kopf haben, aber nie glauben würden, dass es tatsächlich mal passiert. Es kommt zu einem Überfall.
Es kommt sogar zu einer ganzen Serie. Der erste Banküberfall, der ist in einer Filiale der Hamburger Sparkasse, kurz HASPA, im Neuen Steinweg in Hamburg in der Innenstadt. Der Räuber, der stürmt dagegen 17.45 Uhr herein. Er ist maskiert, in der Hand hält er eine Pistole, eine Cesca Modell 70. Er ruft, es wird kein Knopf gedrückt, sonst knall ich euch alle ab. Der Kassierer gibt dem Täter sofort einen Beutel mit Geld. Die Beute beträgt fast 15.000 Euro. Der Räuber flüchtet mit dem Fahrrad, das er vor der Bank in einem Gebüsch versteckt hatte. Am 12. Januar 2017, also gut 5 Jahre später, ist dann ein weiterer Raubüberfall nach ganz ähnlichem Muster. Dieses Mal trifft es eine HASPA-Filiale in der Holstenstraße. Das ist in Hamburg in Altona. Um 17.53 Uhr kommt der Räuber. Es sind noch 4 Kundinnen und Kunden im Raum. Der Täter hat wieder eine Pistole, wieder ein Modell Cesca 70. Er ruft, gebt Geld her, auch 20er-Scheine. Ein Bankmitarbeiter gibt ihm Geld über den Tresen. Der Räuber steckt es in eine Tasche. Und dann schießt er unvermittelt und ohne jede Vorwarnung auf diesen Bankmitarbeiter. Er trifft ihn in den Bauch. Dann rennt er raus, er flieht mit einem Fahrrad. Seine Beute, knappe 5.000 Euro. Der Bankangestellte muss notoperiert werden, aber er überlebt. 2 Jahre später, der 10. Januar 2019, um die Ecke vom Hauptbahnhof, in der HASPA in der langen Reihe. Der Täter kommt rein, wieder maskiert. Zum Kassierer ruft er, das ist ein Überfall, Geld her, sonst erschieße ich sie. Der Kassierer räumt für ihn die Kasse leer, es sind 5.500 Euro. Der Täter brüllt, gib mir mehr. Der Kassierer erwidert, das geht nicht, das Geld ist zeitschlossgesichert. Der Täter flieht. Aber es sind Polizisten ganz in der Nähe, tatsächlich rein zufällig, und die nehmen ihn fest. Die Polizisten stellen seine Personalien fest und sie erkennen, wer ihnen da ins Netz gegangen ist. Der Täter ist Michael Jauernick, in Hamburg seit Jahrzehnten bekannt als der Donnerstagsräuber.
Michael Jauernick, das ist ja auch tatsächlich der bunteste aller Bankräubervögel, den man so kennt. Also wenn du den so ein bisschen googelst, dann kannst du eigentlich direkt anfangen, Buch zu schreiben. So viel findest du da. Geboren wird er 1948 in Oberbayern. Und ich finde das ehrlich gesagt schon lustig genug, dass es überhaupt einen Wikipedia-Eintrag über ihn gibt. Das gibt es. Und geführt wird er da als deutscher Bankräuber, Autor und Aktivist für Gefangenenrechte. Also der weiß auch tatsächlich, wovon er redet, wenn er über Justiz redet. Seine Karriere, also diese kriminelle Karriere, die startet er mit 23 Jahren. Das ist dann in den 70ern und zwar gleich mit ersten Banküberfällen. Von 1985 bis 88 macht er sich dann als sogenannter Donnerstagsräuber einen Namen. Da ist er noch gleich mal 9 Jahre hinter Gittern. Aber zu einem anderen Mindset, muss man mal sagen, hat der Knastaufenthalt bei ihm nicht geführt. Ab 2011 geht es dann gleich mit Überfällen weiter. Das war jetzt mal so die schlichte Biografie, aber man findet tatsächlich noch richtig viel über ihn. Ausgesehen hat er immer so ein bisschen wie Richard Gere, also tatsächlich so die Gesichtsform, die Haare könnten tatsächlich Brüder sein. Deshalb kriegt er auch den Spitznamen verpasst Richard Gere, also Gere dann mit IE von gierig geschrieben. vor Gericht, beziehungsweise auf den Fotos in den Zeitungen, hat er meist Sonnenbrille auf, ist so ein bisschen schick, Anzüge, also kommt so ein bisschen dandyhaft cool rüber. Und weil er ja im Knast viel Zeit hat, liest er da nicht nur Comics, sondern bildet sich auch juristisch fort und bringt ordentlich was zu Papier. Jaureník überzieht die Gefängnisleitung regelrecht und die Gerichte mit über 300 Eingaben und Verfahren. Und manche davon, muss man mal sagen, auch durchaus erfolgreich. Und auch noch in seiner Vita zu finden, eine Gefangenenrevolte in den 90ern in Santa Fu, also im berüchtigsten aller Hamburger Gefängnisse. Da landen dann die ganz harten Jungs. Und damit wollten er und die anderen Inhaftierten gegen die niedrigen Löhne für Gefangenenarbeiten protestieren. Da hat er gleich ein Buch drüber geschrieben, Die Revolte von Santa Fu, was tatsächlich mit dem Ingeborg-Drewitz-Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Das ist so eine Auszeichnung, die gibt es für Texte von Inhaftierten. Und diesen Sonderpreis gibt es, wenn ein Werk besonders herausragend ist. Also Elke, ich glaube, bunter Bankraubvogel trifft es irgendwie ganz gut.
Ja, und er hat auch schon lange Jahre im Gefängnis hinter sich. Nach seiner letzten Knastzeit hat er dann erstmal als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet. Da fand er dann allerdings seinen Lohn zu gering und auch später die kleine Rente, die er bekommen hat. Damit begründet er dann später in einem Brief an eine Hamburger Tageszeitung nach seiner Verhaftung, warum er dann doch wieder Banken überfallen hat. Und am 21. Juni 2019 beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht wieder mal, kann man sagen, ein Prozess gegen Michael Jaureník. Als es losgeht, ist schon auf den allerersten Blick klar, dass es diesmal wirklich alles etwas anders ablaufen wird da im Gericht, als ich das sonst aus Prozessen kenne. Das übliche Bild ist es ja, dass die Angeklagten, wenn vorab dann Kameraleute reinkommen, sich so einen Aktendeckel vors Gesicht halten. Die wollen in der Regel einfach nicht erkannt werden oder beliebt auch eine Kapuze übers Gesicht. Hier ist aber das komplette Gegenteil. Jaureník, der posiert wie ein Filmstar. Er empfängt uns Medienleute erstmal alle im Stehen, also so, als würden wir zu ihm ins Theater kommen. Gekleidet, dunkler Anzug, weißes Hemd, dazu eine blaue Krawatte mit bunten Streifen und vor allem Sonnenbrille. Die rechte Hand lässig in der Hosentasche. Also er ist eigentlich schicker gekleidet als seine Rechtsanwälte, kann man sagen. Und die graublonden Haare, die sind so ein bisschen länger, leicht gewellt. Und er posiert dann so vor der Kamera, er dreht sich hin und her. Er lächelt, hält sogar ein Foto von sich mit irgendwelchen Schauspielern hoch. Und er spricht uns Medienleute gleich an, als wenn wir seine Gäste wären und jetzt zu ihm zum Besuch kommen würden. Also er, der Hausherr, der locker Konversation macht. Irgendwann aber legt sich der Trubel dann natürlich mal und dann muss sich auch Jaureník mal hinsetzen auf die Anklagebank. Das ist ja sein Platz in dem Prozess. Der Staatsanwalt verliest die Anklage und das klingt dann alles wirklich gar nicht mehr nach Glamour und Film und irgendwie berühmt und toll. Er wirft Jaureník nämlich sehr schwere Straftaten vor. Er soll die drei jüngsten Banküberfälle begangen und ja bei einem sogar auf einen Haspa-Mitarbeiter geschossen haben. Die Verbrechen, für die er angeklagt ist, lauten versuchter Mord wegen der Schüsse, Körperverletzung, schwere räuberische Erpressung. Das Ganze zwischen dem 29. Dezember 2011 und dem 11. Januar 2019.
Ich hatte ja gerade gesagt, Elke, dass er 1948 geboren ist. Das heißt, er ist jetzt Anfang 70. Da wird dann ja auch so über das letzte Drittel seines Lebens verhandelt.
Ja, genau so ist es auch. Zusätzlich steht nämlich auch noch sogar Sicherungsverwahrung im Raum. Das bedeutet, dass ein Gericht anordnen kann, dass ein Täter, auch wenn er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat, dann doch trotzdem nicht wieder in Freiheit kommt. Stattdessen wird er dann eben sicherungsverwahrt, wie es heißt. Das ist natürlich der krasses denkbare Eingriff in die Freiheit eines Menschen, ne? Wenn gesagt wird, selbst wenn deine Schuld abgegolten ist, bleibst du trotzdem noch eingesperrt und deshalb ist das auch nur in sehr extremen Fällen möglich. Das Gericht muss dann in diesen Fällen zum Ergebnis gekommen sein, jemand ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Von ihm sind immer wieder sehr schwere Verbrechen zu befürchten und das Ganze auf Dauer.
Sicherheitsverwahrung ist ja tatsächlich eine Ansage. Kennst du da so die Unterschiede zwischen Gefängnis und Sicherheitsverwahrung?
Ja, das Ganze läuft dann im Grunde in zwei Phasen ab. Also erst kommt die ganz normale Haftstrafe, die Strafhaft. Da bist du dann in der Zelle, ja zwischen 8 und 12 Quadratmetern, schätze ich mal, Metallbett, Tisch, Stuhl, Regal, Fenster mit Tageslicht, also so ja ganz normaler Knaststandard eben. Und dann kommt die zweite Phase, die der Sicherungsverwahrung, also wenn es dann ne, auch unbefristet womöglich ist. Und da gelten dann so ein bisschen andere Bedingungen, weil die eigentliche Strafe ja nun schon verbüßt ist.
Also nachdem man erstmal so seine richtige Strafe abgesessen hat, kommen dann wahrscheinlich ein bisschen mildere Bedingungen in der Sicherheitsverwahrung?
Ja, es ist ein bisschen gelockert, ne? Also die Zellen sind oft größer, es gibt ein bisschen mehr private Rückzugsmöglichkeiten. Teilweise gibt es auch Küchenzeilen, mehr Telefonate, weniger Einschränkungen für Besuche, mehr Therapie und Förderangebote. Der Hofgang ist ein bisschen lockerer, also sie können sich dann auch die Gefangenen tagsüber in bestimmten Bereichen der Anstalt auch so ein bisschen freier bewegen, können durchaus selbst entscheiden, wann sie ihre Zellen verlassen, können auch arbeiten, müssen es aber nicht. Und trotzdem, auch wenn alles so ein bisschen gelockert ist, das Ganze bleibt eben halt schon hinter Mauern und da, ja, sind natürlich alle Tore zu.
Und man muss ja auch mal sagen, wenigstens in der Theorie, dass man aus dieser Sicherheitsverwahrung schon auch noch rauskommen kann. Dafür muss man allerdings tatsächlich beweisen, dass man keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ist. Also ganz nebenbei kann man das nicht erreichen.
Nee, das wird jedes Jahr überprüft. Also es muss regelmäßig geprüft werden, weil es eben, was ich gerade schon sagte, ein wirklich krasser Grundrechtseingriff ist. Deswegen gibt es natürlich theoretisch schon die Chance, aber in vielen Fällen muss man sagen, bedeutet Sicherungsverwahrung tatsächlich lebenslang.
Ich hatte ja immer gedacht, Elke, dass dafür irgendwie ein Mord oder krasse Sexualverbrechen passiert sein müssen. Ist aber offensichtlich geht es auch bei Banküberfällen.
Das geht halt darum, dass du eine Gefahr für die Allgemeinheit sein musst, ne? Und da geht es dann natürlich darum, dass du mehrfach mit Gewalt aufgetreten sein musst. Du musst in dem Fall, in dem die Sicherungsverwahrung dann letztendlich angeordnet wird, wegen einer Gewalttat zu mindestens 2 Jahren Haft verurteilt werden. Und du musst vorher auch schon mindestens 2-mal zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sein und auch im Gefängnis gesessen haben.
Das hat er ja alles.
Das hat Jaunik auf jeden Fall. Und Banküberfälle, ne, wo du reinstürmst, maskiert und Leute mit einer Pistole bedrohst und ja sogar auch mal schießt in diesem Fall, das zählt natürlich dazu. Ne? Und im Knast, du hast es gesagt, war Jaunik ja auch schon viele Jahre. Eine sehr wichtige Voraussetzung muss aber noch zu allem dazukommen. Der Täter muss einen, so heißt es wörtlich im Gesetz, einen Hang zu erheblichen Straftaten haben und deshalb eben eine Gefahr für die Allgemeinheit sein. Um sowas alles einzuschätzen, sitzt dann ein psychiatrischer Sachverständiger mit im Prozess. Er soll in dem Fall Jaunik dann begutachten. Als die Anklage der Staatsanwaltschaft verlesen ist, da ergreift dann erstmal einer der Anwälte von Jaunik das Wort. Er sagt, es sei ihm zuerst mal ein Anliegen, das Bild anzusprechen, das der Staatsanwalt in seiner Anklage von seinem Mandanten gezeichnet habe. Er würde erstmal daran erinnern wollen, dass Jaunik in der Vergangenheit auch viel Positives erreicht habe. Er erinnert daran, dass er in den 90er Jahren viele Verbesserungen für sich selbst und für andere Mithäftlinge erstritten habe. Er hatte alleine 12 Verfassungsbeschwerden eingelegt. Der Anwalt sagt wörtlich, er hat an der Fortbildung der Gefangenenrechte mitgewirkt und darauf sei er zu Recht stolz. Dann kündigt der Anwalt an, dass sich Jaunik auch in diesem Prozess selbst verteidigen wolle und auch selbst Anträge stellen werde. Da schränkt der Anwalt allerdings direkt ein und das finde ich wirklich ein bisschen witzig an der Stelle. Er sagt, wir, die Anwälte, werden uns aber nicht allen Anträgen anschließen.
Passiert wahrscheinlich auch nicht so oft, dass sich Anwälte so offensichtlich von ihrem Mandanten distanzieren.
Dieser Anwalt, der kündigt dann noch an, dass Jaunik beim nächsten Termin aussagen werde. Er kann es sich aber natürlich nicht nehmen lassen, also Jaunik jetzt trotzdem auch hier jetzt schon mal sich zu äußern. Er stellt dann erstmal einen Befangenheitsantrag gegen den psychiatrischen Sachverständigen und er beantragt, bis über diesen Befangenheitsantrag entschieden ist, den ganzen Prozess erstmal auszusetzen. Und dann kommt er auf seine glorreiche Vergangenheit zu sprechen. Er erzählt dann nochmal von dieser Revolte in Santa Fu, die er angezettelt hatte, die du schon erwähnt hast, Anna. Und er erzählt, dass er für sein Buch diesen Literaturpreis für Gefangene bekommen hat. An der Stelle zitiert er sich dann selber aus dem Buch und er sagt, den Bankräuber sehe ich so. Bankraub ist das gefährliche Spiel mit dem Leben als Einsatz.
Was für ein heroischer Mensch. Ich habe ihn direkt vor Augen in seinem schicken Anzug mit seiner schicken Langhaarfrisur, siegessicherer Gesichtsausdruck. Das klingt nach einem filmreifen Auftritt.
Er zitiert dann sogar auch nochmal Bertolt Brecht mit seinem berühmten Satz, was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Auf seinem Aktenordner, der vor ihm liegt, da hat er übrigens einen Aufkleber geklebt. Darauf steht, Banker bunkern 1 Milliarde Euro für ihre Pensionen. Damit ist dann dieser erste Prozesstag schon mal vorbei. Und irgendwie, kann ich sagen, sind da auch alle echt froh drüber. Interessant ist dann noch, dass Jaureniks Verteidiger Gerhard Strate dann vor dem Saal auch noch Interviews gibt, in denen er Jaurenik in ein eigentlich wirklich sehr positives Licht stellt und nochmal daran erinnert, dass er sich ja zum kenntnisreichen Hobbyjuristen fortgebildet und ja um die Rechte von Strafgefangenen sehr verdient gemacht habe. Er hätte sogar, sagt er nochmal, Verfassungsbeschwerden mit Erfolg eingelegt. Bemerkenswert ist übrigens auch, weil dieser Anwalt selbst dann gar nicht den ganzen Prozess mit seinem Mandanten durchziehen wird. Er ist nur in den ersten beiden Tagen da und dann übernimmt ein junger Kollege für ihn. Ich fand das am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen komisch und irgendwie auch fast so ein bisschen ungehörig von dem Anwalt, dass er nicht mal mehr seinem Mandanten da die ganze Zeit zur Seite steht. Aber als ich selbst ein bisschen in dem Prozess gesessen habe, da war mir echt klar, warum der Anwalt sich das nicht die ganze Zeit angetan hat.
Und Gerhard Strate, muss man sagen, da scheinen sich ja irgendwie auch zwei gefunden zu haben. Das ist tatsächlich der einzige Hamburger Anwalt, den selbst ich namentlich kenne. Und ich hatte so, als du das sagtest, das Gefühl, Glamour trifft Glamour. Also Strate kann man, glaube ich, wirklich einen Star-Anwalt nennen, kennt man auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus. Und der hat sich spezialisiert auf Strafrecht und auf Wiederaufnahmeverfahren, gilt als einer der renommiertesten Strafverteidiger und hat auch tatsächlich an ein paar aufsehenerregenden Fällen gearbeitet. Er war Jörg Kachelmanns Verteidiger in dem Vergewaltigungsprozess. Er hat bei den Wormsener Prozessen mitgearbeitet. Das waren diese Prozesse, diese Missbrauchsprozesse, die dann in einem Justizskandal endeten. Er hat, weiß ich, habe ich auch nachgelesen, einen verurteilten Mörder in einem scheinbar aussichtslosen Fall wieder aus dem Gefängnis geholt. Also die Liste ist lang und was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er dafür bekannt ist für seine akribische Arbeit und sein Engagement in Justizirrtümer. Also ein Unbekannter ist Strate ganz sicher nicht.
Weiter geht's im Prozess dann am 24. Juni. Wieder ein glamouröser Auftritt von Jaureniq. Top-Outfit, Redeschwall ohne Ende. Es ist jetzt schon zu sehen, dass der Anwalt von seinem eigenen Mandanten echt immer genervter ist. Ehe es losgeht, ermahnt er ihn noch vor der versammelten Presse. Er sagt zu ihm so, oh, mal ein bisschen leiser, alles zu seiner Zeit und fragt ihn, wollen Sie hier eigentlich einen Vortrag halten oder wollen Sie sich vielleicht mal mit Ihren Verteidigern unterhalten? Und dann legt Jaureniq mit seiner Aussage los. Als erstes kommt er darauf zu sprechen, dass er bei diesem Überfall in Altona ja auf einen Menschen geschossen hat. Er sagt, mir geht es um die reine Wahrheit. Ich finde es schon bedauerlich, dass ein Mann verletzt worden ist. Aber, sagt er dann, ich habe aus den Akten erfahren, dass ein Arzt gesagt hat, es bestand ja gar keine Lebensgefahr.
Ja, wie stellt es so dar, als seine Schießerei, solange sie nur einen Kratzer verursacht, gar kein Problem und dass das aber genauso gut hätte tödlich enden können, das ist dann nicht so sein Thema.
Sein Anwalt ergreift dann auch nochmal das Wort und der sagt, unser Mandant wird allen drei Anklagepunkten nicht widersprechen.
Das heißt, er hat alles gestanden?
Ja, die Banküberfälle, die gesteht er. Der entscheidende Punkt ist aber natürlich die Frage, wie war das mit diesem Schuss? Denn es geht ja immerhin um einen versuchten Mord und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Vorwurf. Und dann geht's mit Jaureniq richtig los. Er beginnt auszusagen. Er erzählt dann erstmal, wie er gerade auf diese Banken gekommen ist, die er dann da konkret überfallen hat. Er sagt, dass er sich vorher viele Banken angeschaut habe, um eine passende auszuwählen. Ein Jahr vor diesem ersten Überfall hat er eigentlich eine ganz andere Haspa-Filiale ausgekundschaftet. Die ist in Hamburg im Grindelviertel. Da musste er die Sache aber in letzter Minute abbrechen, weil plötzlich so viel Polizei in der Nähe war. Es gab da wohl eine Demonstration im benachbarten alternativen Schanzenviertel.
Das ist so krass, weil es wirklich so klingt, als wolle er eigentlich gerne eine Auszeichnung für seine akribische Arbeit und für die viele Mühe, die er da reinsteckt.
Er sagt, dass er zu der Zeit ein sehr bescheidenes Leben geführt habe. Allerdings, Stichwort Bescheidenheit, er hat trotzdem einen 5er BMW gefahren. Mit dem ist er dann nämlich zu seinem nächsten Banküberfall gefahren, also zu dem in St. Georg, bei dem er dann ja auch geschnappt wurde. Da ist er dann wie zu so einem Tagesausflug angereist. Er hatte sogar eine Thermoskanne mit heißem Tee dabei. Und hinten im Kofferraum ein Fahrrad. Jaureniq sagt, dass er damals in sehr großer Geldnot gewesen sei. Deshalb habe er schon länger Banken ausgekundschaftet, die sich eben für einen Überfall eignen könnten.
Klingt jetzt ein bisschen banal, aber auf die Idee, sich einfach einen Job zu suchen, ist er in all der Zeit nicht gekommen. Wäre ja eine Lösung.
Na, die Idee mit dem Job, die war für ihn offenbar nicht besonders attraktiv. Er hat ja in diesem Brief an die Tageszeitung auch mal gesagt, dass er da immer viel zu wenig verdient habe. Deswegen eben dann doch die Banküberfälle. An dieser Stelle im Prozess erklärte auch mal, warum er eigentlich mal genau kurz vor 18 Uhr in die Filialen reingegangen ist. Er sagt da, um diese Zeit, also ganz kurz vor Bankschluss am Abend, da hätten immer schon viele Geschäftsleute ihre ganzen Tageseinnahmen dahin gebracht. Da wäre also erfahrungsgemäß immer recht viel Geld in der Bank gewesen. An diesem Tag, wo es da mit dieser Filiale in der Grindallee nicht geklappt hat, da ist er dann erstmal noch ein bisschen planlos rumgefahren und hat die Filialen gecheckt, die er vorher ausgekundschaftet hatte. Und da ist er dann schließlich bei dieser Haspa in der langen Reihe gelandet, in St. Georg. An der Stelle gibt er sich dann übrigens plötzlich ja richtig so ein bisschen als so ein Ehrenmann. Das ist echt ein bisschen schräg. Er beruft sich da nämlich auf so eine Art Verbrecherehre und sagt, er würde immer nur eine Bank überfallen und natürlich niemals einen Supermarkt. Zitat, einfache Angestellte in einem Supermarkt, die hätte ich niemals so einem Drohpotenzial ausgesetzt.
Ja, ist immer so der nette, coole Dandy mit so ein bisschen Robin Hood-Einschlag.
Wobei das Robin Hood-Image sich natürlich an der Stelle ein bisschen bricht, dass er das Geld ja für sich selber verwendet hat. Also weiterverteilt an Arme, An diesem Abend war Jaurnik dann schon richtig knapp dran. Schon 12 Minuten vor 18 Uhr, als er dann seinen Wagen da geparkt hat. Von dem Parkplatz aus ist er dann mit dem Fahrrad zur langen Reihe gefahren. Und um 3 Minuten vor 18 Uhr, also wirklich kurz bevor die Türen dann dazu gingen, war er dann da. Sein Fahrrad hat er dann einfach mit in die Bank reingenommen. Die Idee war, damit dann nach dem Überfall zu fliehen. Die Polizei, so sein Plan, würde dann nach einem Räuber auf dem Fahrrad fahnden, während er dann ja schon längst in seinem BMW sitzen würde. Das so sein, wie er es selbst darstellt, ausgebuffter Plan. In der Filiale erzählt er, hat er dann sein Fahrrad auf den Boden geschmissen und direkt, Zitat, Drohpotenzial aufgebaut. Machen Sie die Kassenbox auf, sonst werde ich schießen. Das ist kein Spiel, das ist eine scharfe Waffe. Ich schieße, wenn Sie nicht endlich die Kassenbox öffnen. Das alles hat er da gerufen. Die Kassiererin hat ihm dann das Geld gegeben, er dann damit und im Rad raus und los. Ja, und plötzlich waren da aber eben zwei Polizisten mit einer Waffe in der Hand vor ihm. Sie haben ihn angebrüllt, dass er seine Pistole fallen lassen soll. Jetzt wieder Heldenerzählung. Jaurnik sagt, hätte ich gewusst, dass sie bei einem Schuss wirklich ins Herz treffen würden, dann hätte ich meine Waffe nicht fallen lassen. Sprich, er hätte sich heldenhaft erschießen lassen.
Ziemlich gefährliches Spiel mit dem Leben als Einsatz.
Genau, das waren ja seine Worte. Hier sagt er jetzt aber, es bestand ja nun das Risiko, dass sie eben nicht direkt mich ins Herz treffen, sondern dass ich bei einem Schuss als Krüppel ende. Naja, und das wollte ich dann doch nicht. Deshalb habe ich meine Waffe dann fallen lassen. Er hat sich dann wie verlangt auf den Boden gelegt. Und er sagt, echt ganz witzig, ich hatte dann Blutergüsse von der Fesselung, aber dann ganz generös, naja, aber ich habe deshalb mal keine Anzeige erstattet.
Das ist wirklich ein irrer Typ. Wenn du dir vorstellst, so einer würde das als Drehbuch inszenieren und würde solche Texte schreiben, würdest du sie nie durchgehen lassen und sagen, das ist jetzt unrealistisch, also sowas können wir nicht machen. Schon komisch, dass die Realität solche Texte schreibt.
Ja, aber zu dem Ganzen muss ich auch noch mal kurz sagen, ich erzähle das ja hier alles recht geradlinig durch, ne, so von vorne bis hinten. Die ganzen einzelnen Aussagen, was ich hier gerade alles zitiere, habe ich aber wirklich mühsam zusammensammeln müssen. Denn bei Jaurnik ist das alles andere als sortiert und straight. Das Ganze, was ich gerade hier erzähle, das ging bei ihm über Stunden, viele Stunden mit einem Redeschwall ohne Punkt und Komma, mit Rückblenden in die Vergangenheit, mit Umwegen in die Kindheit, mit Lobeshymnen auf sein grandioses Leben und immer wieder Verwirrungen, bei denen du überhaupt nicht weißt, wo er eigentlich gerade steht und wo er noch hin will und dann die nächste Wiederholung. Also es ist wirklich kaum auszuhalten.
Und sag mal, kann das Gericht sowas nicht ausbremsen, wenn sich da einer über Stunden ausmehrt und tatsächlich anfängt, alle Beteiligten zu nerven? Haben die gar keine Möglichkeit zu sagen, so jetzt ist mal Schluss, wir haben die Idee verstanden?
Na, das Gericht muss ihn schon mal einfach reden lassen. Also dem Angeklagten steht es ja frei, ob er überhaupt im Prozess aussagen will oder nicht. Und dann steht ihm auch frei, was er sagt. Da darf das Gericht dann nicht sagen, nee, jetzt ist aber mal genug. Und das hier, Anna, kann ich dir sagen, ist auch erstmal nur der kleine Vorgeschmack. Später reizt Jaurnik das echt noch so richtig aus. Aber dazu kommen wir noch. Als er dann mit dieser Aussage nach vielen, 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 vielen Stunden endlich mal durch ist, kommen dann die beiden Polizisten als Zeugen, die ihn da in St. Georg verhaftet haben. Der erste erzählt dann, dass er wirklich komplett zufällig vor Ort war. Er sollte nämlich eigentlich eine ältere Dame in ein Hotel neben dieser Haspa-Filiale begleiten. Das war kurz vor 18 Uhr und da habe eine Passantin ihn dann abgefangen und ganz aufgeregt gerufen, dass in der Haspa gerade jemand die Leute mit einer Waffe bedrohen würde. Er dann sofort einen Funkspruch abgesetzt und Kollegen alarmiert und in dem Moment kam Jauernick dann auch schon rausgestürmt. Mit seiner Pistole, einem blauen Stoffbeutel in der Hand und seinem Fahrrad. Naja, und da hat der Polizist ihn dann sofort gestoppt. Jauernick habe dann noch gesagt, na, das ging jetzt aber echt ganz schön schnell. Und so der Polizist, er sollte beim Fesseln nicht so dolle machen. Er, Jauernick, sei ja schließlich schon, Zitat, ein alter Mann. Der zweite Polizist, der dabei war, der kann dann auch noch so eine Episode zum Besten geben. Als der über Funk dazugerufen worden war und in der langen Reihe ankam, da sei Jauernick eigentlich ganz freundlich gewesen und habe ihm dann gleich erzählt, dass er ja bekannt sei, nämlich als Donnerstagsräuber.
Sag mal, Elke, wenn ich mir das so anhöre, das klingt doch so, als sei da neurologisch wirklich irgendwas nicht ganz richtig verdrahtet. Also wenn er sich so produziert und so selbstverliebt und sich so hinstellt und als den tollen Kerl schildert, ist da nicht vielleicht wirklich ernsthaft was Krankhaftes bei ihm?
Ja, also der Verdacht, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, der drängt sich hier ja wirklich förmlich auf. Und deshalb soll er auch begutachtet werden. Ein Psychiater ist ja damit im Prozess drin. Weiter geht alles dann zwei Wochen später, am 15. Juli 2019. Da erzählt er, also Jauernick, wie es denn bei diesem Überfall abgelaufen ist, bei dem er dann geschossen hat. Jauernick hat zu der Zeit, als der Überfall war, eigentlich in Schleswig-Holstein gelebt und ist an diesem Tag dann am späten Vormittag mit seinem 5er BMW nach Hamburg gefahren, hinten drin mal wieder sein Fahrrad. Er hatte sich unter anderem deshalb überlegt, die Filiale in der Altonaer Holzenstraße zu überfallen, weil er wusste, dass es da ganz gute Parkplätze gibt. Gegen Mittag war er dann schon da und hat dann erstmal sein Fahrrad an der Bank abgestellt. Er hat es sogar gesichert, sagt er. Dann ist er erstmal nochmal zurück zu seinem Auto und hat die Tasche mit seiner Fluchtkleidung geholt. Die hatte er vorher extra abgesaugt, damit dann keine DNA-Spur da dran ist. Weil er aber ja erst gegen Abend zuschlagen wollte, wenn es dunkel ist, ist er dann erstmal noch gemütlich ins Mercado gegangen. Das ist ein Einkaufszentrum in der Nähe, hat da so ein bisschen rumgeguckt und ist dann später, gemütlich, wie er es wörtlich sagt, zur Haspa spaziert.
Ich kann es mir schon kaum anhören, wenn du es mir erzählst, weil das so klingt, als würde er eine lustige Abenteuergeschichte erzählen, so ein bisschen Karl-May-Festspiele. Und wir wissen ja, dass am Ende des Tages ein Mensch fast sein Leben verloren hat.
Ja, aber genauso erzählt er es, wie eine tolle Abenteuergeschichte mit einem komplett ausgebufften und echt richtig tollen Typen in der Hauptrolle. Man hat echt ständig das Gefühl im Prozess, dass er eigentlich auf anerkennende Blicke oder sogar auf Beifall irgendwie wartet, wenn er so erzählt, wie toll er sich das alles ausgedacht und dann auch gemacht hat. Es wird im Prozess auch deutlich, dass er wirklich denkt, es gibt sowas wie eine Verbrecherehre, für die es so ganz allgemeingültige Maßstäbe gibt. In seiner Weltsicht ist Verbrechersein ein Lebensmodell, für das man auch durchaus Respekt erwarten kann, wenn ein Coup dann gelingt. Dann endlich kommt Jauernick zur Tat selbst. Als es da dunkel war, da in Hamburg in Altona an dem Abend, da hat er dann erstmal hinter einer Kirche bei dieser Haspa-Filiale eine andere Jacke und Hose angezogen und dann ist er los. Gegen 17.55 Uhr wollte er in der Bank sein. Er referiert dann an der Stelle nochmal kurz seine eigenen Regeln. O-Ton, auf Publikumsverkehr kann ich keine Rücksicht nehmen und ein Überfall darf nicht länger als 2 Minuten dauern. Er also rein in die Bank, hat gerufen, keiner drückt den Alarmknopf, sonst erschieße ich euch. Und dann kommt eine Szene, die auch sehr deutlich zeigt, wie ich finde, wie Jauernick tickt. Er sagt über diesen Kassierer am Schalter, ich habe noch nie so einen provozierenden und dämlichen Gesichtsausdruck gesehen. Der Kassierer hat dann offenbar den Alarmknopf gedrückt, jedenfalls sah das für Jauernick so aus. Und er sagt dazu, dem ist es offensichtlich ganz egal, was mit seinen Kunden und seinen Mitarbeitern passiert.
Wie, jetzt gibt er dem Kassierer die Schuld, weil er dämlich geguckt haben soll?
Ja, in die Richtung geht's tatsächlich. Das wird an dem Prozesstag wirklich deutlich, dass Jauernick das genauso sieht. Es gibt für Banküberfälle feste Regeln, wie die abzulaufen haben. Ja, und wer sich nicht dran hält, ist selber schuld. Er sagt es nämlich wörtlich, der Schaltermitarbeiter, der hätte ja verhindern können, dass jemand verletzt wird, wenn er einfach meiner Aufforderung gefolgt wäre und einfach schnell das Geld rausgerückt hätte. Das hat er aber nicht getan.
Das ist schon echt eine krasse und auch ziemlich widerliche Logik.
Ja, absolut. Er sagt dann, er hätte zu diesem Bankmitarbeiter sogar nochmal gesagt, er soll das Geld jetzt endlich hergeben. Zitat: Es war unglaublich, der wollte Zeit schinden, er hat das Geld sogar nochmal extra fallen lassen. Er, also Jauernick, habe dann nochmal gedroht, dass er gleich schießen werde. O-Ton: Der dachte gar nicht daran zu reagieren, nachdem er mich so provoziert hat. Dadurch meine ganze Verärgerung. Ich hatte eine wahnsinnige Wut. Deshalb, sagt er, habe ich dann eben auf ihn geschossen, auf den Bankmitarbeiter. Zu einem Zeitpunkt aber wohlgemerkt, als er das Geld ja sogar schon bekommen hatte. Er sagt dann noch, ich war richtig aufgerüttelt, als ich dann gesehen habe, dass der umfiel. Dann ja, hat Jaunik das Geld aber genommen, ist raus und los.
Und der Kassierer, schwer verletzt, zusammengebrochen, der war selber schuld.
Genau, hat sich halt nicht an die Spielregeln für einen Banküberfall gehalten. Der Angeklagte sagt dann noch, wenn der meinen Anweisungen gefolgt wäre, dann wäre es ja gar nicht nötig gewesen zu schießen. Jauernick behauptet dann auch noch, dass er den Kassierer ja eigentlich gar nicht treffen wollte, sondern dass er nur ganz ungezielt in seine Richtung geballert habe. O-Ton, wenn ich einen Tötungsvorsatz gehabt hätte, dann würde ich Ihnen das jetzt hier sagen. Mir ist klar, ich komme aus dem Gefängnis ja sowieso nicht mehr raus. Die Vorsitzende Richterin, die fragt Jauernick dann noch, wollen Sie uns eigentlich sagen, meine Handlung war gerechtfertigt, weil die mich vor Ort so geärgert und deswegen erst zu dem Ganzen gebracht haben? Jauernicks Antwort, naja, ich will gar nicht auf eine Person schießen, weil ich ja weiß, was für eine Fahndung da losgeht. Aber dieser Kassierer, der wollte unbedingt, dass ich gefasst werde. Daraufhin die Richterin, naja, ein Grund nicht zu schießen könnte ja auch sein, dass man niemanden verletzen will. Am selben Verhandlungstag, dem 15. Juli, sagt dann auch der Haspa-Mitarbeiter aus, den Jauernick niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt hatte. Der ist zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt und ich fand wirklich beeindruckend, wie ruhig er war dafür, dass man ja immerhin auf ihn geschossen hatte. Ich finde, es gibt da später noch eine Szene, die für ihn da im Gericht wirklich eine extreme Zumutung war und in der ich selbst niemals so gelassen hätte bleiben können. Er muss dann später im Laufe seiner Aussage nämlich mal nach vorne zur Richterbank, um sich da irgendwelche Fotos oder Videos anzusehen. Es ist durchaus üblich, dass die anderen Prozessbeteiligten dann auch mit nach vorne kommen und sich das Ganze ansehen. Vor allem natürlich die Verteidigung. Die Angeklagten, die bleiben in der Regel aber einfach sitzen, wo sie sind. Hier ist es aber so, dass Jauernick selbst auch mit aufsteht und nach vorne kommt. Und er steht dann da wirklich direkt hinter diesem Haspermann, also wirklich fast mit Körperkontakt. Er berührt ihn fast am Rücken und ich finde, das hätte die Kammer wirklich unterbinden müssen. Also ich habe es schon kaum ausgehalten, das zu sehen. Also wie muss sich das für den Mann angefühlt haben? Er steht da vorne und neben ihm, hinter ihm mit Körperkontakt der Täter, der ihn niedergeschossen hatte. Aber naja, vielleicht hat die Vorsitzende das in dem Moment auch gar nicht mitbekommen.
Ja, aber du hast recht. Also ich kriege, wenn ich dir zuhöre, eine Gänsehaut. Wie muss das für ihn gewesen sein? Das ist schon echt eine Zumutung, so nah an dem stehen zu müssen.
Eine wirklich sehr schwierige Situation, ja. Dieser Bankmitarbeiter, der erzählt dann erstmal, was er für Verletzungen hatte durch den Schuss. Jauernick, der hatte ihm ja direkt in den Bauch geschossen, kurz unter den Bauchnabel. Zum Glück wurde dabei kein Gefäß verletzt. Er musste aber trotzdem ja operiert werden. Er musste dann 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Und danach war er dann noch 2 Wochen krankgeschrieben.
Wie, und danach ist er direkt wieder in die Bank an seinen Schalter zurück?
Ja, er hat weitergemacht. Er hat dann erst sogar auch noch in genau dieser Filiale gearbeitet, da in Altona an der Holstenstraße. Inzwischen ist er in einer anderen Filiale. Das war Anna übrigens schon der 4. Überfall, den er miterlebt hatte. Die anderen, die waren aber glücklicherweise nicht so dramatisch.
Krass.
Er erzählt dann, wie die Situation mit Jauernick konkret abgelaufen ist. Als der von ihm das Geld verlangt hat, da hat er ihm nämlich erstmal geantwortet, dass das Zeitschloss gesichert ist. Das heißt, es dauert einfach, bis die Bankmitarbeiter überhaupt an das Geld rankommen.
Aber das muss doch Jauernick eigentlich echt gewusst haben. Also als Bankraubprofi, und ich glaube, so kann man ihn wirklich nennen, weiß man doch, dass Zeitverschlüsse bei Banktresoren und ja auch bei Geldautomaten Sicherheitsmaßnahmen eben genau gegen Banküberfälle sind. Die sorgen dann dafür, dass eben auch selbst Bankangestellte den Tresor nicht sofort öffnen können. Auch nicht, wenn da ein Jauernick mit einer Waffe vor ihnen rumfuchtelt. Also schnelle Raubüberfälle gehen ja eigentlich gar nicht. Insofern muss man ja damit rechnen, dass dann sowieso schon mal die Polizei angerauscht kommt. Und das hätte doch ein Jauernick, unser Profi, eigentlich auch wissen müssen.
Diesen klassischen Banküberfall, ne, mit der Pistole in eine Filiale reinstürmen, das gibt's auch deswegen eigentlich fast schon überhaupt gar nicht mehr. Das ist echt oldschool. Die moderne Form des Bankraubs, die sieht so aus, dass die Täter einen Geldautomaten sprengen oder eben online versuchen, Konten zu plündern. Ja, aber zurück zu unserem Fall. Also dieser Bankmitarbeiter erzählt weiter, dass Jauernix das Geld ja auch schon hatte. Und dann erst hat er plötzlich die Pistole auf ihn gerichtet, auf ihn gezielt und abgedrückt. Der Bankmitarbeiter sagt, das war eine bewusste Bewegung. Die Richterin fragt ihn dann nochmal ausdrücklich, sind Sie sich ganz sicher, dass der Täter das Geld bei der Schussübergabe wirklich schon hatte? Und der Zeuge antwortet, ja, Zitat, das war sein Abschiedsgruß.
Ja, was es ja noch absurder macht, weil es einfach komplett überflüssig war.
Die Richterin konfrontiert den Zeugen dann auch noch damit, dass der Angeklagte ja gesagt hat, er habe angegeben, er habe sich provoziert gefühlt. Und er fragt den Zeugen, den Bankmitarbeiter, ob sich ein Kassierer eigentlich auch anders hätte verhalten können, um alles gefahrloser ablaufen zu lassen. Der Zeuge antwortet, naja, das Geld, das wurde doch ausgehändigt. Frage der Richterin, gibt es Anweisungen der HASPA, wie man sich bei einem Überfall zu verhalten hat? Der Zeuge sagt, ja, die oberste Regel ist Geld vor Leben. Er wird dann noch gefragt, ob er sich denn selber eigentlich erklären könne, warum der Räuber auf ihn dann noch geschossen hat. Und er sagt, nein, das ist auch die einzige Frage, die ich an diesen Täter habe. Als der Bankmitarbeiter dann fertig ist, da passiert noch was, bei dem wirklich der ganze Saal die Luft anhält. Da ist es nämlich so, dass Jauernick nochmal das Wort ergreift. Natürlich erwarten jetzt alle eine Entschuldigung bei seinem Opfer, aber die kommt nicht. Stattdessen stellt Jauernick dem Bankmitarbeiter eine Frage. Er fragt ihn, Sie wissen schon, dass Sie das alles hätten verhindern können. Das ist dann aber einer der wirklich seltenen Momente, in denen die Vorsitzende Richterin Jauernick dann auch doch mal endlich stoppt. Also mit einer wirklich entschiedenen Geste geht sie dagegen und sagt, Stopp, sowas braucht sich hier niemand anzuhören. Es kommt dann noch ein Kollege des Bankmitarbeiters als Zeuge, der damalige Kassierer, und danach gibt es dann noch so ein paar mehr Verhandlungstage und einen Monat später, inzwischen sind wir am 14. August angekommen, erstattet dann der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten.
Offen gestanden, Elke, ich könnte fast auf den Gutachter verzichten, weil ich finde, der hat so offensichtlich einen an der Waffe.
Das Gutachten ist dann in der Tat auch ziemlich eindeutig. Der Sachverständige sagt einleitend dann auch, es gibt Menschen, und dazu gehört Jauernick, die tragen ihre Diagnose wie eine, Zitat, Monstranz vor sich her. Er spricht lange, der Sachverständige sagt, ich zitiere hier nur mal die entscheidenden Sätze. Jauernick habe seine eigene Moral. Man habe den Eindruck, er würde von Lausbubenstreichen auf Klassenreisen erzählen, wenn er über seine Gewalttaten spricht. Es sei auch nicht festzustellen, dass es ihn irgendwie berührt, welches Leid er anderen eigentlich zufügt. Er finde sich selbst absolut großartig und neige zur Selbstüberschätzung der eigenen Person. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er diagnostiziert dem Angeklagten eine narzisstische und dissoziale Persönlichkeitsstörung und auch noch eine beginnende Demenz. An der Stelle ist Jauernick echt offensichtlich sehr genervt. Also der ist dann da auch gleich wieder ausfallend geworden.
Aber die Diagnose führt jetzt nicht dazu, dass er schuldunfähig wäre.
Das heißt es nicht automatisch. Also das Gutachten ist relativ lang und das besteht aus mehreren Etappen. Jetzt ist halt erstmal diagnostiziert worden, dass Jauernick wirklich eine Persönlichkeitsstörung hat. Jetzt geht's weiter darum, was das Ganze jetzt juristisch heißt. Also rechtlich betrachtet geht's jetzt um die Schwelle zur so definierten seelischen Abartigkeit. Ein sehr unschöner Begriff, aber so heißt es nun mal im Gesetz. Das könnte dann durchaus für die Frage der Schuldfähigkeit von Bedeutung sein. Und der Gutachter sagt dann auch, eine seelische Abartigkeit bei Jauernick, ja, aber er ist laut dem Gutachter trotzdem voll schuldfähig. Der Gutachter sagt, na Jauernick, der hat ja mit Stolz erzählt, wie er die Banken ausgekundschaftet und alles ganz akribisch vorbereitet hatte. Es bestehe deswegen überhaupt kein Zweifel, dass er sich damals bei den Taten voll unter Kontrolle hatte.
Damit, Elke, erlebst du mich tatsächlich erleichtert. Dann hat der Gutachter ja die Weichen gestellt, weg von der Unterbringung in der Psychiatrie hin zum Gefängnis.
Ja, und er kommt dann zu der hier ja auch sehr entscheidenden Frage der Gefährlichkeit von Jauernick. Also, ob er nach der Haft dann auch noch in Sicherungsverwahrung bleiben sollte. Und auch hier ist das Ergebnis des Gutachters ganz eindeutig. Er sagt, ja, es bestehe ein erhebliches Risiko, dass Jauernick in Freiheit wieder Banken überfallen würde. Und deshalb dürfe er nach Überzeugung des Psychiaters einfach nicht mehr in Freiheit kommen. Danach geht es dann direkt an die Plädoyers. Das ist ja immer so am Ende einer Beweisaufnahme. Die Staatsanwaltschaft, die sieht alle Vorwürfe bestätigt, auch den versuchten Mord. Und sie verlangt für Jauernick 12 Jahre, 10 Monate Gefängnis und anschließend Sicherungsverwahrung. Der Rechtsanwalt, der bestreitet nochmal die Tötungsabsicht. Er sagt, Jauernick habe eigentlich auf gar keinen Fall schießen wollen. Der Anwalt, der stellt dann aber keinen konkreten Strafantrag und er macht auch keine Aussage zur Sicherungsverwahrung. Damit ist der Prozess eigentlich vorbei und es kann zum Urteil kommen. Vorher haben Angeklagte dann noch das sogenannte letzte Wort, direkt unmittelbar, bevor das Urteil dann verkündet wird. Dieses letzte Wort, das ergreifen manche, manche aber auch nicht. Und wenn sie es tun, dann dauert das in der Regel so ein paar Minuten. Ne? Hier aber, Anna, ist es fast, als ginge der Prozess nochmal komplett von vorne los. Natürlich lässt es sich Jauernick nicht nehmen, nochmal was zu sagen. Und jetzt rate bitte mal, wie lang bei ihm das letzte Wort wird.
Naja, du hast erzählt, er hat ein krasses Geltungsbedürfnis. Du hast gesagt, es dauert immer Stunden, wenn er sich äußert. Also, was würde ich dem zutrauen? 3 Stunden, würde ich schon denken, kann er.
Nee, nicht 3 und auch nicht Stunden. Ganze 5, und zwar 5 Verhandlungstage.
Das meinst du nicht ernst. 5 Tage lang redet der am Stück ja quasi. Was kann der so lange erzählen? Also, das gibt's doch gar nicht.
Alles, er erzählt alles. Kindheit, Jugend, Haftzeit, Gedanken, Lebensabschnitte, Straftaten, Wohnorte, die Ausstattung seiner Wohnungen, wann und wie, wo, was gegessen und das Ganze 10-mal. Unzählige Wiederholungen, Schleifen, Umwege, Angebereien, oh, was ich früher aus Banken rausgeholt habe, das hatte in ganz Europa noch niemand geschafft. Und ich hatte ja auch schon mehrfach in Hamburg erfolgreich zugeschlagen, weil ich intelligenter und schlauer als eure LKA-Beamten bin und ich wüsste gar nicht, was ich bereuen sollte und sowas rauf und runter, hin und her und immer, immer wieder von vorne.
Ich finde es ja ehrlich gesagt, wenn ich dich so beobachte, ein bisschen lustig, die Vorstellung. Aber genau genommen muss das ja fürchterlich auf den Sack gegangen sein. Konnte man da nichts machen? Also kann so ein Gericht nicht irgendwann sagen, so, ah, wir verstehen, was du uns sagen willst, aber der Punkt ist da, hör auf.
Ja, aber es hat bis dahin tatsächlich 5 Tage gedauert und so lange hat das Gericht ihn erstmal reden lassen. Das ist ja sein letztes Wort, ne? Das ist in Paragraph 258 der Strafprozessordnung verbrieft. Und letztendlich leitet sich das Ganze sogar aus dem Grundgesetz ab, nämlich aus dem grundrechtlich verbürgten Anspruch auf rechtliches Gehör. Das hat das Bundesverfassungsgericht, unser alleroberstes Gericht, mal als das prozessuale Urrecht des Menschen bezeichnet, um hier nur mal die Dimension aufzuzeigen. Dieses Recht auf rechtliches Gehör, dieses Recht auf das letzte Wort, das soll sicherstellen, dass ein Angeklagter nicht nur Objekt seines eigenen Strafverfahrens ist, sondern dass er selbst auf sein Verfahren Einfluss nehmen kann und eben vor einem Urteil, das ihn ja ganz erheblich in seinen Grundrechten beschneiden kann, eben auch nochmal zu Wort kommt. Das Gericht muss ihm also Raum dafür geben und das tut die Kammer hier auch 5 Tage lang. Die Vorsitzende Richterin, die ermahnt Jauernick in der Zeit natürlich immer wieder, ne, dass er sich wiederholen würde und dass das, was er da sagt, alles doch überhaupt nichts mit den Tatvorwürfen zu tun hat, um die es in diesem Prozess geht. Aber sie lässt ihn gewähren täglich von 9 bis 15 Uhr. Und erst am Ende des 5. Tages, da dreht ihm die Vorsitzende dann doch mal das Mikrofon ab. Sie begründet es mit einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten von Jauernick.
Ich finde es schon wirklich verrückt, aber wahrscheinlich hat da keiner mehr gelacht, außer ich jetzt hier dir gegenüber. Sag mal, kann dieses letzte Wort eigentlich noch was bewirken oder ist das so eine Proforma-Sache oder entscheidet das Gericht tatsächlich erst danach und hört diesem letzten Wort nochmal richtig zu?
Das Gericht muss richtig zuhören und es darf erst danach entscheiden. Also nach so einem letzten Wort geht das Gericht dann in so eine Beratungsphase. berät über das Urteil und erst dann darf das verkündet werden. Es ist ja so, dass das Gericht gerade das letzte Wort noch mit in die Beratung nehmen soll, ne? Und es kann dann manchmal auch sogar noch ein paar Tage dauern, bis das Urteil dann steht. Man kann also sagen, im Grunde, vor Gericht zählt nicht wie so oft im Leben der erste Eindruck von einem Menschen, sondern eigentlich eher der letzte.
Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Jaurnik das so gelungen ist, der letzte Eindruck da.
Das Urteil wird dann am 7. Oktober 2019 verkündet. Und das Gericht schließt sich in weiten Teilen der Staatsanwaltschaft an. Es verurteilt Jaurnik wegen versuchten Mordes aus Habgier, wegen schwerer räuberischen Erpressung und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Jaurnik bekommt 12,5 Jahre Gefängnis und danach Sicherungsverwahrung. Denn die Vorsitzende Richterin sagt, es besteht kein Zweifel, der Mann ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Richterin spricht dann nochmal darüber, wie auch die psychischen Folgen für die überfallenen Bankmitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren. Manche haben danach in die Verwaltung gewechselt, weil sie nicht mehr am Schalter sitzen wollten. Eine Frau, die war ein halbes Jahr krankgeschrieben und danach hat sie dann gekündigt, weil sie auf gar keinen Fall mehr in einer Bank arbeiten wollte und wohl auch nicht mehr konnte. Fast alle mussten danach in psychologische Behandlung. Natürlich hält die Richterin Jaurnik auch noch mal vor, dass er dem Bankmitarbeiter, den er fast getötet hat, eine Mitschuld daran gegeben hat, dass er überhaupt auf ihn geschossen hat, indem er sagte, naja, der hätte das Geld ja auch schneller rausrücken können. Und darüber ist diese Richterin, das merkt man ja an, immer noch wirklich zutiefst erschüttert. Sie sagt, Jaurnik habe die Verbrechen, für die er jetzt ins Gefängnis kommt, in seinem Prozess letztlich zu einem kleinen Randthema gemacht. Er habe sich fortlaufend selbst inszeniert. Er sei ein Überzeugungstäter. Er halte Banküberfälle gar für ehrenhaft. Er habe null Reue gezeigt. Deshalb auch die Sicherungsverwahrung. Jaurnik habe einen Hang zu erheblichen Straftaten. Die Richterin sagt, es sei offenkundig, dass er schwer persönlichkeitsgestört sei. Um das zu erkennen, so die Richterin, hätten wir nicht mal einen psychiatrischen Sachverständigen gebraucht. Jaurnik, der ruft bei der Urteilsverkündung übrigens ständig dazwischen. Aber jetzt ist die Richterin dran und sie lässt ihn einfach überhaupt nicht mehr zu Wort kommen. Sie sagt wörtlich zu ihm, ich möchte, dass Sie jetzt den Mund halten und zuhören. An der Stelle wird nochmal wirklich deutlich, wie sehr Jaurnik die Geduld von allen überstrapaziert hatte. Jetzt ist die Richterin echt nicht bereit, ihn auch nur noch ein einziges Wort sagen zu lassen.
Das kann ich so verstehen.
Sie greift dann auch noch mal auf, dass er direkt vor dem Urteil noch zu den Zuschauerinnen gerufen hatte, ich bin derjenige, der die meisten Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Und dazu sagt sie zu ihm, Sie halten sich für den Justizfeind Nummer 1 und Sie verkennen, dass Sie hier nicht sitzen, weil Sie der Justizfeind Nummer 1 sind, sondern weil Sie 3 Banküberfälle begangen und einen Mann angeschossen haben.
Und sag mal, hat das Urteil denn dann eigentlich auch so Bestand gehabt? Dem Jaurnik wird man ja alles zutrauen, also dass er irgendwas findet, wo er nochmal gegen vorgehen kann?
Ja, er geht dann tatsächlich nochmal in Revision, weil ihm das Mikro abgedreht wurde, wir erinnern uns, nach 5 Verhandlungstagen. Aber der Bundesgerichtshof, der entscheidet darüber im Mai 2020 und er lehnt diese Revision ab. Er sagt in diesem letzten Wort, das waren fortwährende Wiederholungen, unnütze Weitschweifigkeiten. Das sei ein Missbrauch des letzten Wortes gewesen. Nach 10 Tagen Beweisaufnahme habe Jaurnik 5 Tage lang durchreden dürfen. Und der BGH sagt auch nochmal, dass er durch die Vorsitzende Richterin dabei 31 Mal darauf hingewiesen wurde, dass seine Ausführungen, Wiederholungen und Weitschweifigkeiten seien und dass ihm schließlich am Ende eine Frist zur Beendigung seines letzten Wortes gesetzt wurde und das alles lasse überhaupt keinen Rechtsfehler erkennen.
Jetzt sitzt Jaurnik ja inzwischen seit 5,5 Jahren in Haft. Viel Zeit, um Bücher zu schreiben. Und bei seinem Mitteilungsbedürfnis könnte er wahrscheinlich ganze Serien schreiben. Ich hoffe, dass da nicht nochmal irgendwas in den Buchläden in der Auslage erscheint. Lesen möchte ich all das nicht auch noch müssen. Ecke, bevor du uns sagst, worüber wir hier in 2 Wochen sprechen, habe ich für euch noch einen Podcast-Tipp vom RBB. Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und in Brandenburg, schauen Uwe Madel und Elvira Siebert auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus der Hauptstadt und aus der Umgebung. Was trieb die Täter an? Wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts, die sprechen mit Ermittlerteams, mit Anwälten, mit MedizinerInnen über die Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Der neueste Fall, das ist so einer. Da geht es um den sogenannten Kieselsteinmord. Ein Fall, der selbst erfahrenen Mordermittlern wirklich ganz viele Rätsel aufgegeben hat und erst letztes Jahr aufgeklärt werden konnte. Eine sehr spannende Folge, hört unbedingt mal rein. Den Podcast Im Visier, den findet ihr in der ARD Audiothek. Und neue Folgen, die gibt es alle 14 Tage, immer sonntags. Elke, wir machen nach dieser Folge eine kurze Pause, melden uns aber natürlich trotzdem, damit ihr nicht ganz auf uns verzichten müsst, mit einer kurzen Folge. Und in der wird's echt mal richtig amüsant.
Ja, es ist nämlich die Geschichte von Udo Lindenbergs Porsche. Dieser Porsche wurde ihm mal aus einer Hotelgarage geklaut. Und er konnte nur durch die Spitzfindigkeit einer wirklich hartnäckigen alten Dame wiederbeschafft werden. Ein Fall, der gut zeigt, welche Bedeutung auch Hinweise aus der Bevölkerung für die polizeilichen Ermittlungen haben können.
In 2 Wochen also diese Minifolge, in 4 Wochen wieder in gewohnter Länge. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.